Schick mir die Post schon ins Spital und schläfert Rico bitte ein. Sagt meine Mädchen, es war schön, sie soll sehr langsam traurig sein. Besucht die Mama, wenn sie schläft.
Was ist das?
Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Ja, so ist es gut, Otto. Aber den Rüssel lasse ich draußen, ja?
Klar, ich will doch nicht, dass du dir wieder den Rüssel brichst, Benjamin.
Erinnere mich nicht daran. Aber ich muss noch ein bisschen sicherer sein. Geht es, Otto?
Ich denke schon. Hier, tu mal den Rüssel rein.
So. Und jetzt rutsche ich einfach hinein. Ja.
Kommst du?
Ja, ich komme. Tada!
Also, dass es so leicht geht, hätte ich nicht gedacht.
Ich auch nicht. Aber schön war's.
Ah ja, schön war's. Falls ihr euch wundert, den hatten wir schon mal. Und er wird mir trotzdem mindestens einmal im Monat geschickt. Manchmal sogar öfter, wenn er auf irgendeiner, was weiß ich, lach nicht irgendwas Seite war. Trotzdem haben wir ihn heute nochmal aus gutem Grund, denn Trauerflor, der Sprecher von Benjamin Blümchen, ist gestorben.
Der Rüssel hängt. Der Rüssel hängt für immer. Er hat den Rüssel über die Tischkante gehängt, kann man sagen.
Dazu muss man aber sagen, es war nicht der Sprecher, den ihr gerade gehört habt, denn den.
Richtig.
Genau, der Sprecher, der das gerade gesprochen hat, war Edgar Ott. Und der Sprecher, der jetzt gestorben ist, war Jürgen Kluckert.
Jürgen Kluckert, die große Stimme des deutschen Morgan Freeman. Für mich viel mehr Morgan Freeman als Benjamin Blümchen, muss ich sagen. Morgan Freeman hat seine Stimme nicht mehr. Und ja, besonders in so Rollen wie in Sieben oder so, da ist die Stimme schon sehr entscheidend gewesen, weißt du, also Morgan Freeman hat jetzt schon eine sehr gute, es gibt ja im Deutschen, wir haben ja die beste Synchronkultur überhaupt, würde ich sagen.
Ich finde es krass, was wir in Deutschland für eine Synchronkultur haben. Zum einen geil, zum anderen scheiße, weil jetzt ist man verwöhnt und dran gewöhnt, wenn du aber dir mal zum Beispiel die Niederlande anguckst, wo alles irgendwie immer in Originalsprache, also auf Englisch, in den Kinos läuft mit Untertiteln oder so, da sprechen die Leute im Schnitt besser Englisch.
Richtig, ich war letztens mit einem Freund, der brauchte einen Anzug für eine Hochzeit, war ich einen Anzug kaufen und im kompletten Anzugsgeschäft, der ist nämlich englischsprachig, gab es keinen einzigen Menschen, der Englisch sprach. Habe ich auch gedacht, also das finde ich schon, schwierig. Also schwierig, im Jahr 2023 irgendwie noch nicht mal einen im Laden zu haben und wir sprechen jetzt von einem hochpreisigen Anzuggeschäft, hochpreisig, aber schon gut. Schon ein gutes Anzugsgeschäft.
Ja, ist halt die Frage, ob die internationale Kundschaft haben oder nicht. Ne? Und ich kann mir vorstellen, wenn es in Köln ist, wo ja der ganze Medienzirkus spielt, da sind genug Leute, also es gibt genug Kunden, die einfach Deutsch sprechen. Das ist scheißegal, wenn man die internationalen verliert.
Der eine meinte dann auch so, sprechen Sie bitte Deutsch mit mir. Ich war kurz davor, ein gesegnetes Heil Hitler in den Laden zu rufen, weil wir das sagten.
Hier wird Deutsch gesprochen.
Genau, hier in unserem Anzuggeschäft wird noch richtig schön deutsche Sprache, deutsches Brauchtum. Hier, nehmen Sie eine Lederhose. Man muss kein Englisch sprechen. Es ist okay, wenn man diese Schulbildung nicht mitbekommen hat. Ich habe es ja auch in der Schule gelernt am Ende. Ich habe ja jetzt nicht freiwillig gelernt.
Ja, ich habe es in der Schule auch gelernt und da nicht richtig gut. Also eigentlich auch eher nach der Schule. Also ich glaube, ich habe mein Englisch deutlich verbessert im Studium, weil ich spätestens ab der Diplomarbeit, also allerspätestens da, sämtliche Literatur, also alle Bücher, alle Paper, alles, was ich lesen musste, war einfach Englisch. Auf allen Konferenzen, auf denen ich war, wurde Englisch gesprochen. Du musst deine Vorträge auf Englisch halten, du musst Poster und Paper auf Englisch schreiben.
Kommst du halt nicht drum rum.
Genau, kommst nicht drum rum. Und ich war echt nicht gut in Englisch. Also ist deutlich, deutlich besser geworden. Seitdem.
Ich gehe sehr ungern in Anzugsgeschäfte. Anzugsgeschäfte sind die verlängerte Ärmel von Autogeschäften. Und da ich ja immer rumlaufe wie der letzte Heino-Pai, und wenn die mich da nicht kennen, nehmen die an, dass ich nicht in der Lage bin, den Anzug zu bezahlen zum Beispiel. Das letzte Mal, als ich einen Anzug kaufen musste, wurde ich behandelt wie Dreck. Habe ich dann auch darauf hingewiesen, dass ich mich jetzt nicht so richtig emotional in den Arm genommen fühle, wenn mir der Eindruck erweckt wird, ich bin nicht in der Lage, diesen Anzug zu bezahlen. Das hatte ich beim Autofahren ja auch mal. Ich habe dir mal erzählt, ich hatte doch einmal den Fall, dass sie noch nicht mal Winterreifen drauf gemacht haben bei einer Probefahrt im Januar. Wo ich dann auch sagte, also wollen Sie den Wagen denn, wo der Verkäufer mich fragt, wollen Sie den Wagen nur mal fahren oder wollen Sie ihn auch kaufen? Ich sage, normalerweise ist das die Abfolge, in der ich das mache. Also ich fahre ihn und dann kaufe ich ihn vielleicht auch. Ja. Ich finde besonders in diesen Bereichen, auch der Anzugmensch war sehr herablassend zu mir und meinem Freund. Hat mir überhaupt nicht gefallen.
Es darf in so einem Sektor nicht passieren, dass man, also natürlich sollte man nicht wie der letzte Schlons eventuell so ein Auto kaufen gehen. Aber
ich bin der letzte Schlons.
Genau. Trotzdem sollte man, als Verkäufer, ein Mindestmaß an Respekt und so dem Gegenüber entgegenbringen und nicht davon ausgehen, dass der das Ding ja nur fahren will oder nur irgendwie, mal einen Anzug anziehen möchte und den dann nicht bezahlen kann. Das ist immer sehr, sehr schlecht, die Leute halt nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Ich erlebe das hin und wieder mal. Ich hatte ja mal die Geschichte erzählt, dass ich irgendwie Vorlesungen am Haus der Technik in Essen gehalten habe und da in den Hörsaal kam und dann noch jemand vorne irgendwie Sachen eingerichtet hat und ich gefragt habe, bin ich hier im richtigen Hörsaal? Und die zu mir meinte, ja, setzen Sie sich mal, der Dozent müsste gleich kommen. Ne? Ich dann gesagt so, hallo, ich bin der Dozent. Ah, Herr Dr. Remford, schön, dass Sie da sind.
Ne? Herr Dr. Remford. Herr Dr. Remford, bitte in OP7. Ich meine, bei dir ist es ja eher diese Anmutung mit Rock und, weißt du, mit deinen Tattoos und so. Bei mir ist es einfach, ich habe das ja gar nicht. Ich bin einfach nur ein Penner. Ich sehe einfach nicht ein, mich für irgendeinen Anzugsarsch in so einem Laden vorher fein anzuziehen, damit ich mir einen feinen Anzug kaufen kann.
Bist du denn häufiger?
So kurzer Hose hin.
Also bist du häufiger so Anzüge oder Hemden kaufen gegangen?
Nein, in den letzten 10 Jahren vielleicht 3-mal. Aber jedes Mal wurde ich auf einen, und ich sehe auch nicht ein, ich werde auch das nächste Auto. Ich muss jetzt übrigens, wenn einer von euch einen guten Deal hat hier, irgendwie Audi-Leasing, Audi-VIP-Leasing, immer her damit. Ne? Der Vati freut sich, ich brauche ein neues Auto. Mein altes Auto geht langsam in die Knie. Ich habe das jetzt so kaputt gefahren. Die Maus ist durch. Ich hatte mir jetzt mal Audi angeguckt. Finde ich sehr schöne Autos. Problem ist, ich kann zum Beispiel im Q5, was schon der mittlere Wagen davon ist, nicht sitzen. Also ist schon mittlerer SUV, kann ich nicht drin sitzen, ist zu klein. Dann habe ich mir von Schernau ein Fiat 500 gemietet, kann ich wunderbar drin sitzen.
Ja, Moment, da bin ich ja letztens mal mitgefahren, weil ich dich ja in Köln besuchen war. Nicht, dass jetzt irgendwie 1000 Mails kommen, der falsche Eindruck. Das war kein normaler Fiat 500.
Es war ein Fiat 500X, Reinhard, habe ich nachher festgestellt. Ja. Ein Fiat 500.
Ist kaum ein Unterschied.
Vermutlich, keine Ahnung, was weiß ich, was der Unterschied ist.
Das ist die fucking SUV-Variante von einem Fiat 500.
Ja, gut, aber ich konnte in diesem fucking Fiat 500X besser sitzen als in so einem 60.000 Euro Q5. Und das kann ja schon mal nicht angehen. Ich bin 2 Meter groß, nicht 3,85 Meter. Aber egal. Jedenfalls der Anzugmann sehr herablassend, Autoleute auch immer sehr herablassend. Ich werde in diesem Leben werde ich mich für einen Autokauf nicht mehr fein anziehen. Damit mir Herr Müller mit der 30 Euro Seidenkrawatte von Peek und Kloppenburg mich herablassend behandeln kann. Ich sehe das. Ich finde, du guckst die Leute, meine Oma hat immer gesagt, du guckst die Leute eh nur vom Kopf.
Ja,
guckst die Leute vor den Kopf. Und so ist
dieses,
es auch.
Dieses Erlebnis beim Autokauf hatte ich aber auch. Weil, ich
du
erinnere
bist
mich noch,
auch ein Penner.
Nee, also ich erinnere mich dran, dass ich, also wir haben ja auch ein Auto für unsere Firma geleast. Und da war ich in dem einen oder anderen Autohaus und habe gefragt, so ja, hier, ich habe Interesse für die Firma ein Fahrzeug zu leasen. Und ich habe richtig gemerkt, also die Verkäufer, denen ich da begegnet bin, und zwar leider in jedem dieser Autohäuser, ich war in 3 verschiedenen, also von verschiedenen Marken, alle 3 haben richtig raushängen lassen, dass sie offensichtlich keinen Bock haben. Weil irgendwie so, ja, ich berechne für dich doch jetzt eh nur ein Angebot, kaufen tust du das doch eh nicht. Weißt du so, also genau diese Anspruchshaltung hatten die auch drauf und haben das richtig raushängen lassen. Es war wirklich zum Kotzen.
Ganz, also besonders im Autobereich aus mir nicht erklärlichen Gründen, irgendwie ein ganz großes Phänomen, dass da komplett aus Klamotten geguckt wird.
Wie sagte meine Oma, wie du kommst gegangen, so wirst du auch empfangen.
Ja, Oma wusste, aber meine Oma hat gesagt, du guckst dir nur vom Kopf. Deswegen, ja. von reichen Leute weiß er halt nicht, sagte Oma. Und sie hat recht. Die reichsten Leute, die ich kenne, sehen teilweise aus wie Hinz und Kunz. Ist einfach so. Also habe ich ja mal erzählt, ich habe ja mal mit einem Milliardär zu Abend gegessen, habe das nicht gecheckt. Also wirklich nicht, bis der Security-Mann mich darauf hinwies, dass ich jetzt bitte nicht übergriffig werden soll. Ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Das war der Besitzer einer oder der Gründer einer der größten Versicherungsgesellschaften in Deutschland. Ist irgendwie 4 Milliarden schwer, der Bursche. Sieht aber aus wie ein netter Opi in einem Anzug halt.
Ja.
Ist jetzt nicht, weißt du, dass er Elon Musk-mäßig in der MIG vorgeflogen kommt, sondern halt einfach total normaler Dude. Ja. Und das kann man ja über die großen Tech-Millionäre, also das, wenn Mark Zuckerberg irgendwas auszeichnet, ich habe mal ein Bild von seinem Anwesen gesehen, das ist schon erstaunlich bescheiden in Relation zu seinem Einkommen.
Ja, das es gibt ja dieses geile Bild von Bill Gates, wo er abends in irgendeiner Burgerbude in der Reihe, also in der Schlange steht, so wie jeder andere auch, in so Jogginganzug quasi. Kennst du das?
Nee, aber wenn es legit ist und nicht von einem Team aufgenommen wurde, ist es da irgendwie sympathisch, ne? Aber wenn der sich da wirklich hingestellt, ich kann mir eigentlich, oh doch, ja,
doch,
ich kenne das Foto.
Genau, Bill Gates Burger King, mal googeln. Supergeil, da steht er einfach so mitten auf so einem Parkplatz in so einer Reihe und sieht aus wie so ein Opi, der sich halt anstellt, um Burger zu kaufen.
Weil der drittreichste Mensch des Planeten, ne?
Ja, aber wie du schon sagst, man sieht es den Leuten halt nicht an, ne? Es gibt eine geile Geschichte, Nikolas war mal, also Nikolas Physiker, war mal auf einer Konferenz, wo es um Kohlenstoff, Materialien und so ging, weil wir ja immer Diamant und so gemacht haben, und da saß er beim Conference-Dinner abends mit einem älteren Herrn zusammen, und der ältere Herr fragte ihn so, und was machen Sie so? Und er hat dann erzählt, was er so mit, ne, für Kohlenstoffmaterialien macht, Diamant, bla 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 bla. Dann hat er herausgefunden, dass er gerade neben dem Nobelpreisträger sitzt. Das war ihm dann fast schon peinlich.
Physik mit Y wird das geschrieben. Ja, genau. Sie alter, komischer Mann. Genau.
Ja, aber auch so ein netter Typ, der halt nett gefragt hat, so ein bisschen Smalltalk und so. Und dann findest du irgendwann raus, so. Richtig peinlich wäre es, glaube ich, geworden, wenn Nikolas ihn gefragt hätte, und was machen Sie so?
Behandle doch einfach, also wie schwer kann das sein, behandle doch einfach alle Leute gleich.
Ja, egal. Oder zumindest also, mit Respekt und nett.
Ja. Das kann doch nicht so schwer sein. Ist doch okay, einfach alle Leute irgendwie unabhängig ihres Aussehens mit der gleichen Attitüde behandeln. Wie schwer kann das schon sein? Aber besonders in diesem Geschäftsbereich ganz großes Ding. Und ich weiß nicht, ich habe einfach keinen Bock, mich für andere zu verbiegen. Auch bei anderen Dingen nicht. Natürlich, wenn ich bei der Hochzeit von Freunden eingeladen bin, dann geht man da nicht hin wie ein Penner. So, ne? Dann ja, ziehe ich klar. mich auch ordentlich an, weil das hat ja was mit Respekt vor der Zeremonie zu tun. Aber bei einem Autokauf, am Ende ist es ein Geschäftsabschluss, so wie mir ein Sandwich kaufen, nur teurer.
Ja.
Dementsprechend, warum soll ich jetzt, nur weil da irgendwie der Mirko im BMW Autohaus sitzt, warum soll ich da jetzt irgendwie einen riesen Aufriss draus machen oder den Eindruck erwecken, ich kann mir das Auto auch leisten. Ich finde das wahnsinnig, eine ganz unangenehme Welt so. Und ja, weiß ich nicht. Fühle mich nicht wohl in sowas. Ich fühle mich aber auch in Anzügen nicht wohl, muss ich zugeben.
Ja,
ist auch
frag
was,
mich
was
mal.
Mehr.
Also ne, ja. so Jobs, für die man sich verkleiden muss. Also ich verstehe das schon. Ich sehe es ja auch bei meiner Frau, wenn die arbeiten geht und so, ne, dass man sich ordentlich anzieht. Oder je nachdem,
ja,
wo
gut,
man arbeitet.
Sie ist Schornsteinfegerin, was soll
ja,
sie sonst
genau.
tragen?
Nee, die arbeitet halt mittlerweile bei etwas, also bei einer Firma, die mit Design zu tun hat. Und da sind die Leute tatsächlich ein bisschen ordentlicher angezogen als so als das normale Straßenoutfit. Also ein bisschen schicker. Und das kann ich dann ja noch verstehen, ne? Aber ich finde es halt albern, sich zu verkleiden für einen Job. Also es gibt dann ja irgendwie, wie heißt das nochmal, Casual Friday oder so?
Der Casual Friday.
Der Casual
mal
Friday. Ne?
Mal ganz entspannt in der Jogginghose in die Commerzbank kommen. Da sind
ja,
alle begeistert.
Nee, das ist ja dann das Geile. Der Casual Friday ist dann das, wo du irgendwie eine Jeanshose anziehen kannst oder Turnschuhe. Und so,
wow.
Oh mein Gott. Ja,
oh
finde ich, also wie gesagt, finde ich auch albern. Also wahrscheinlich ist es, also gibt es da eine Menge Grauzonen, so Bereiche, wo es dann vielleicht doch ganz okay ist, je nachdem, wenn man etwas repräsentiert, ist das vielleicht ganz vernünftig, ordentlich angezogen, mit einem Anzug irgendwo hinzugehen. Weiß nicht, wenn irgendwie der Gewerkschaftsvertreter da in kurzer Hose und Hawaii-Hemd irgendwo aufschlägt, wäre das vielleicht ein bisschen komisch, aber mein Gott, ey, im Autohaus oder in sonst wo, ey, zieht doch an, was ihr wollt. Eine Branche, wo das ja nicht ganz so hart ist, ist in der IT. Also in der IT habe ich das häufiger mitbekommen, also ich rede von der richtigen IT. Ich rede nicht von BWLern, die glauben, IT zu machen.
Oh, weil davon, es könnte sein, dass du gerade einige Leute beleidigt hast.
Ja, aber davon gibt es auch eine Menge. Also die dann dir dann auch so im Anzug und so rumrennen. Aber so die ganzen IT-Leute, die ich sonst so kenne, da ist es auch eher so leger oder locker.
Was
weil
heißt denn jetzt IT eigentlich nochmal?
IT? Informationstechnologie.
Ja. Informationstechnik, genau. Informationstechnologie.
Wäre zumindest mein first guess.
Okay, aber und Information Technology? IT. Ja, es gibt ja den englischen Begriff The It Crowd, ne? Also das ist ja, bezieht sich ja darauf. Es gibt ja eine Serie, die heißt The IT Crowd oder The It Crowd.
Ah, ja, ja.
Und dann wird es ja im Englischen offensichtlich die gleiche Formulierung geben.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es dann Information Technology oder so.
Hast du Mr. Robot gesehen?
Ja, habe ich gesehen, aber nur die erste Staffel.
Ist in Mr. Robot Hacken in der Art und Weise dargestellt, wie Hacken wirklich ist?
Nein. Beziehungsweise ich kann es nicht beurteilen. Ich habe mich auch noch nie irgendwo reingehackt, aber ich kenne halt ein paar Leute, die sowas machen und eigentlich, also ich weiß nicht mehr genau, wie es in Mr. Robot dargestellt war.
Aber im Hintergrund läuft schon immer der Matrix-Code ab. Das muss schon.
Ja,
genau.
Ja, das muss.
Das, sonst geht's
das,
nicht.
Ne? Das passiert auch von alleine, sobald man Terminal aufmacht, ne? Also so ein Terminal-Fenster, ist im Hintergrund der Matrix-Code, der runterläuft.
Ich muss ja sagen, dass ich finde die Thematik unglaublich spannend. Es gibt ein paar sehr schöne, sogar auch deutsche Filme dazu. 23 zum Beispiel über einen Hacker, der gestorben ist in den 90er Jahren, glaube ich, wo bis heute nicht wirklich geklärt ist, was passiert ist. Also die Zahl 23, die ja angeblich eine magische Zahl sein soll, spielt da eine Rolle in dem Film.
Ja, das ist so Verschwörungsgezeugs und so weiter. Meinst du hier, wie heißt der nochmal, Tron?
Tron war das, glaube ich. Ja. Genau, Tron, genau. Und ich finde sowas super spannend, aber ich verstehe es natürlich komplett nicht. Also komplett nicht.
Ja, ganz viel von so Hacker-Sachen, die irgendwie im Fernsehen oder in Filmen gezeigt werden, sind natürlich totaler Quatsch und total übertrieben. Also sehr, sehr viel davon. Sowas wie der Film Hackers ist schon so drüber, dass es mittlerweile Kultstatus ist und der einfach nur großartig ist.
Den habe ich nie gesehen, leider.
Ah, den musst du gucken.
Ist der mit... Ich verwechsel das immer. Der ist mit Engineer Jolie,
ja,
oder?
Ja, genau, ist er.
Und
ist
ihrem ehemaligen, dann bald Husband und dann bald nicht mehr Johnny Lee Miller, der in Trainspotting mitgespielt hat.
Das kann sehr gut sein, ja. Also in diesem Film, also ich glaube, bei Hackers fliegen die durch so virtuelle Hochhäuser und so, also totaler Quatsch. Aber es ist, ich überlege gerade, am realistischsten zumindest von so alten Hacker-Sachen ist es in Wargames dargestellt. Gerade so bei Sicherheitssystemen hacken gibt es halt so viele verschiedene Arten, ne? Also von irgendwie das Zielsystem mit irgendeiner Art Virus infizieren, andere Schwachstellen finden, die irgendwie offen sind von Anfang an, bis hin zu tatsächliche Hardware-Attacken. Es gibt so geile Sachen, wo du, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, du kannst Tastatureingaben allein durch die Audiospur rekonstruieren, zum Beispiel. Wenn du jemanden tippen hörst, kannst du aus den Geräuschen mit einer mittlerweile 95%igen Sicherheit rekonstruieren, was die Person getippt hat. Also auch Benutzernamen, Passwörter und so weiter und so weiter. Oder es gibt Angriffsvektoren, wo Leute an dem leichten Helligkeitsunterschieden der Power-LED des Computers Rückschlüsse auf die Daten, die gerade geschrieben werden, schließen können.
Was?
Ja, also
das Flackern der Power-LED funktioniert als Morsecode oder was?
Nee, also du kannst daraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen, was gerade in dem Rechner passiert. Also wirklich.
Und was passiert, Reini, wenn jemand die Turbo-Taste drückt? Hast du damals an deinem Pentium-PC, ich hatte auch die Turbo-Taste.
Die Turbo-Taste.
Man hat sich nicht getraut, sie zu drücken, weil man
was?
Angst hatte.
Die war immer gedrückt. Die war durchgehend an.
Nee, niemand hat hier die Power-Taste gedrückt, die Turbo-Taste gedrückt, die ich kannte. Das war so ein Geheimnis. Niemand durfte sie drücken, weil man Angst hatte, dass das Stromnetz rausfliegt. War so ein urbaner Mythos, dass wenn du die Turbo-Taste drückst, geht der Computer kaputt. Dann ist so wie den Motor auf 8000 Umdrehungen laufen lassen, durchgängig. Ich dachte, dann geht der kaputt.
Nee, mit der Turbo-Taste hast du, glaube ich, die Taktfrequenz vom Prozessor. Also du hast den, glaube ich, leicht übertaktet oder so.
Ja, aber nicht wirklich, oder? Das hat nicht wirklich funktioniert.
Also doch, das hat glaube ich, noch, also in der, also es war ja noch die X86er-Ära, beziehungsweise Pentium 1, so in dem Zeitraum lief das ja noch. Und ich glaube, da hat das tatsächlich bei manchen Anwendungen noch einen Unterschied gemacht. Das war ja die Zeit, als die Megahertz-Zahl vom Prozessor tatsächlich noch was über dessen Geschwindigkeit ausgesagt hat.
Genau, das war damals noch verbindlich, so gesehen. Verbindlicher falscher Begriff, aber es war auf jeden Fall noch klar, dass die Megahertzzahl ist entscheidend.
Ja, ich weiß und noch später.
Ich habe mir damals einen, das weiß ich noch, 233 Megahertz Rechner gekauft. Das war nicht mein erster.
Proletenkind.
Ja, mit einer Voodoo, war es eine Voodoo 2? Nee, es muss mehr gewesen sein, weil es war dafür, damit ich endlich Quake Arena spielen konnte. Problem war, ich habe den bei Comtech in Gelsenkirchen in der Bahnhofstraße bauen lassen. Und ich hatte ja keine Ahnung von Computern. Also ich wusste jetzt überhaupt nicht gewusst, was ich tun soll, damit der läuft oder nicht läuft.
Ja,
also außer ihn anmachen.
Das war bei meinem allerersten Rechner auch so. Den haben meine Eltern bei Karstadt gekauft. Und ich glaube, der Verkäufer hat auch in dem Moment, als wir da reinkamen, einfach nur so Dollarscheine in den Augen gehabt. Und alles verkauft, was es an Zubehör gibt.
Alles. Ja. Also bei mir war es, vom Zubehör war es okay, aber der Rechner war kaputt. Also, aber ich wollte es nicht einsehen. Das hat mich fertig gemacht. So, weißt du, das war noch die Zeit, als man auch keine, der stürzte einfach ständig ab. Und dann gab es eine Datei, das weiß ich nicht, die Rette mich Bat. Die Rette mich Bat musste man dann immer in DOS ausführen. Ich glaube,
was hat die gemacht?
Die hat den ganzen Rechner nochmal so gesehen storniert, formatiert und neu aufgespielt. Hat aber aufgrund der damaligen Festplattenlaufzeit natürlich ewig gedauert. Also wenn die gestartet hast, um das Problem zu lösen, hat es dann erstmal richtig, richtig lange gedauert, bis der Rechner wieder lief. Und es war wirklich eine Folter. Das muss man einfach mal sagen. Es war eine Folter.
Es hat
Wochen gedauert, bevor der Rechner, ich glaube, es war sogar ein 500 Megahertz Rechner.
Also 233 Megahertz waren die Systemvoraussetzungen. Die Mini-Voraussetzung für Quake 3 Arena war Pentium 233 Megahertz mit 8 Megabyte Videocard.
Wow.
Ja, 64 Megabyte RAM und als Grafikkarte, ne, steht hier nicht mal ein Chipsatz oder so, sondern 3D Hardware Accelerator with Full OpenGL Support.
Geil, ne?
Das war's damals.
Ja, aber Reini, wenn man mit zitternden Händen, das war noch davor, mit zitternden Händen die Voodoo 2 nach Hause getragen hat, ne? Was das für eine Bedeutung hatte. Also, das war ja der Übergang, die ersten Sachen, die dann so richtig 3D waren, das war ja noch vor, das war Quake 1.
Ne? Das
Quake
war die 1. schlimme Zeit. Die schlimme Zeit der Computerspiele, die Sachen, die alle richtig beschissen gealtert sind.
Geht. Also Quake zum Beispiel ist nicht schlecht gealtert. Quake 3 Arena kannst du halt immer noch in so einer abgespeckten Variante oder in so einer Quake Champions gibt's jetzt. Kann man also spielen auf dem PC, was so eine Art Nachstellung des Ganzen ist. Da gibt's auch ein paar der alten Maps noch. Ist nur noch schneller. Ja. Und Quake 2 ist zum Beispiel gerade letzte Woche als Remaster rausgekommen. Letzte Woche. Und okay. Ich habe es reingelegt und der Spielfluss ist echt immer noch gut. Also okay, es ist immer noch gut spielbar.
Ja, also bei den Shootern aus der Zeit geht's, glaube ich, sogar tatsächlich noch. Es gibt ja noch jede Menge Retro-Shooter, die so ein bisschen in diese Zeit, also diese Optik auch wieder nachempfinden. Aber alles andere aus der Zeit, boah, weiß ich nicht. Also ich finde, das war ja so grob die Zeit auch der PS1, oder? Wann ist die rausgekommen?
Die PS1 97 oder 98?
Ah.
Nee, 97 muss gewesen sein. Google mal. In Deutschland 97 oder
PlayStation
96?
95.
97. Nein, war nicht in Deutschland, oder?
In also hier ist Europa 1995. Die PS1.
Wow, okay. Hätte ich später geschätzt, okay.
Also ich
weiß noch, wie mit zittrigen Fingern Alien Trilogie, wie ich sage, Alien Trilogie eingelegt habe. Zittrig, ich war fertig mit Nerven. Da war der Sprung in die 3D-Zeit. Ich habe gedacht, jetzt gleich bläst es mir die Schuhe weg. Problem war, Chinch-Kabel war hinten nicht richtig drin. Das Bild war unendlich schwarz, man hat nichts erkannt. Wir haben es stundenlang gespielt, ohne was zu sehen. Bis mir dann klar wurde, okay, das kann nicht richtig sein. Ich erkenne die Facehacker überhaupt nicht, wenn sie mich angreifen.
Das war auch noch die Zeit, wo man die richtige Soundkarte auswählen musste, damit das Spiel überhaupt läuft.
Mhm. Exakt. Die Zeit, wo man die richtige Soundkarte am Start haben musste. Musstest du vorher dann festlegen oder auf MIDI gehen.
Soundblaster oder was weiß ich. Ja, war eine schöne Zeit. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass das heute nicht mehr so ist. Und ich bin froh, dass Computer, wenn man damit zockt heute, eine längere Lebensdauer haben als damals. Also ich hatte früher immer das Gefühl, bei unserem, also so in der Ära des Pentium 75, hast du irgendwie einen PC gehabt und 2 Jahre später konntest du nichts mehr spielen, was irgendwie gerade neu auf dem Markt erschienen ist.
Das stimmt, das hat sich auf jeden Fall, die Zyklen sind anders geworden und was auch eigentlich, würde ich schon sagen, die Verlässlichkeit der Technik, die erste Xbox 360 zum Beispiel, die ich hatte, die war dreimal kaputt. Ich hatte dreimal den Red Ring of Death, wo du einfach da sitzt, spielst, auf einmal geht's da aus Und das Ding ist rot. Also da wo vorher der grüne Xbox-Ring war, der Red Ring of Death, R-R-O-D, war immer der Anlass, so erstmal richtig auszuflippen. Weil man hatte gerade irgendwie ein Spiel am Start, auf das man richtig Bock hatte. Und dann war halt einfach mal vorbei. Dann war Einschicken angesagt, 3 Wochen warten. Richtig ätzend. Und dafür war die Xbox 360 zum Beispiel bekannt. Die hatte irgendwie eine beschissene Wärmeleitfähigkeit oder irgendwas haben die mit der Wärmeleitpaste verkackt oder so. Jedenfalls war das Ding so schlecht, in Anführungszeichen, dass es, ja, also, ne, dass es nicht ging. So, ja. Und immer wieder ausfiel und immer wieder im Arsch war.
Ich habe gerade mal geguckt, der Red Ring of Death waren nicht alle 4 LEDs rot, sondern nur 3. 3 von den 4 LEDs waren rot und eine war aus. Bei 4 war irgendwas mit dem AV-Konnektor nicht okay. Aber ja, beim Red Ring of Death hattest du keine Möglichkeit, außer das Ding einzuschicken. Da ging halt nix.
Dann ging nichts mehr, genau. Und das ist mir 3-mal passiert.
Ja, und die, also wir hatten damals auch...
Und sie starb langsam, das Bild wurde langsam schwarz. Ich habe Condemned gespielt, weiß ich nicht, das war so ein bisschen Horror-Prügelspiel, wo man halt rumlief und Leuten mit so einer Gaspipe auf den Kopf haute. Und auf einmal wurde das Bild immer schwärzer. Ich denke so, ich erkenne nicht die Feinde mehr. Und dann so kratzte die einfach vor meinen Augen ab. Also sie starb langsam. Das war irgendwie schon, das war so ein bisschen wie bei Johnny Nummer 5 damals. Kennst du das noch? Nummer 5 lebt?
Ja, natürlich, bitte. Johnny.
Johnny, der im Original übrigens, der übrigens im Original nicht so hieß. Er hieß ja, im Deutschen hieß er Nummer 5 und im Original hieß er Johnny Nummer 5.
Ja, Johnny 5, oder?
Auch einer der wenigen Fälle, ich weiß nicht mehr genau, einer der wenigen Fälle, wo sie es hingekriegt haben, einen eigentlich hellhäutigen Schauspieler, Fisher Stevens, einfach auf Inder zu schminken. Ich habe mich jahrelang in den 90ern gewundert, warum der Darsteller von, also es gab ja Steve Guttenberg, der bei Police Academy mitgespielt hat, der kommt in dem ersten Johnny Nummer 5 vor. Ne, also Nummer 5 lebt, glaube ich, hieß der. Und, ja, genau, und da tauchte halt auch ein indischer Charakter auf, Ranjit oder so.
Weißt du, wie der im englischen Original heißt, der Film?
Nee.
Short Circuit.
Ah, stimmt. Kurzschluss. Genau, ja. Short Circuit. Genau, der kriegt ja einen elektrischen Schlag. Ne? Er wird in so einer Kriegsfabrik gebaut, dann kriegt er einen elektrischen Schlag und dann fährt und das Leben in ihn rein.
Plötzlich hat er ein Bewusstsein. Ne? Ja, ja.
Ist als Erwachsener kann man diese Filme kaum noch ertragen. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich fand den, als Kind habe ich das geliebt. Nummer 5 fand ich super.
Ja, fand ich auch. Also auch beide Teile.
Oscar! Und dann rastet er irgendwie so aus, der Bösewicht hat ihn irgendwie verraten, der böse Oscar wollte ihn verkaufen an irgendeine Russenmafia oder was weiß ich. Und dann malt er sich so einen Irokesen und fährt irgendwie mit dem Fallschirm, fliegt da hinterm Boot her.
Stimmt.
Und so.
Ja, ja, das
super. Ist
ein großartiger Film.
Super albern, aber auch irgendwie schön. Und genau, was ich jetzt sagen wollte, und da kommt halt Fisher Stevens vor und ich habe mich jahrelang gewundert, warum dieser Darsteller nie wieder irgendwo aufgetaucht ist. Ich habe immer gedacht, ja Mensch, also ich habe den nie wieder gesehen. Bis mir dann klar wurde, die haben den einfach geblackfaced in dem Film. Der ist kein Inder, der ist Engländer oder Amerikaner.
Wirklich
haben einfach
hart,
schwarze
oder?
Haare angefärbt, haben ihn schwarz angemalt und gesagt, du heißt jetzt Ranjit. Ja, absolute Katastrophe. Es gab offensichtlich im Hollywood-Kino der 80er Jahre keinen einzigen verfügbaren Inder, den man hätte nehmen können. Gab's nicht.
Oder man hat gesagt, so, ja komm, brauchen wir nicht. Ne? Also,
ja, aber das aus heutiger Sicht ist das doch
ja,
so
nein,
rassistisch.
Das geht aus heutiger Sicht überhaupt nicht. Aber das sind ja viele Sachen, also viele ältere Filme, die aus heutiger Sicht einfach überhaupt nicht gehen. Nochmal ganz, ganz kurz zurück zur Xbox. Ne? Das Problem bei dem Ding waren wahrscheinlich, sagte zumindest das CT-Magazin damals, ein schlechtes Lötzinn, also ein schlechtes bleifreies Lötzinn, das verwendet wurde und auf Dauer durch die Wärme, die halt beim Spielen entsteht und so Haarrisse in den Lötstellen entstanden sind. Und dadurch ist sie halt kaputt gegangen, weil halt Kontakte verloren ging.
Bei hunderttausenden Maschinen?
Bei 30%. Also die wow. GameStop war es hier, da habe ich zumindest einen Wikipedia-Artikel gelesen. Also so die drei großen Reparaturdienste quasi in den USA sagen, die Ausfallquote der Xbox 360 lag bei 30-33%.
Wow,
krass,
ist das
oder?
Was das für das geht eher in die Milliarden, würde ich sagen, die das dann kostet am Ende, ne? Also,
ja, also das
ist ja unglaublich.
Von der Xbox, ich weiß auch noch, das Laufwerk hat auch Probleme gemacht. Das hat irgendwann Discs gefressen, wenn es irgendwie zu lange lief oder wenn die aufrecht stand oder so. Also es war ein einzig, also die von der Hardware her war die Xbox 360 ein einziges Desaster.
Es war eine tolle Konsole, ja. Also verglichen jetzt mit dem, was Xbox jetzt abliefert. Es kommt nächsten Monat Starfield raus, der erste Grund überhaupt für mich, also mögen andere anders sehen, sich eine neue Xbox zu kaufen. Wie heißt die jetzt überhaupt? Xbox Series XX? Das ist auch, das, also... Ich bin Videospiel-Afficionado. Also ich bin ja schon jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, der Videospiele liebt. Und ich komme schon nicht mehr hinterher, wie die Xbox jetzt heißt. Weil es gibt ja auch eine niedergespeckte Variante, die nicht so gut läuft oder die nicht so viel Power hat. Aber ich weiß nicht, wie die aktuelle Top-Xbox heißt. Die heißt, glaube ich, Xbox Series X. Was aus meiner Sicht, der Mann, der das erfunden hat, sofort feuern. Auch nicht drüber reden, auch nie Abfindung, einfach sagen, hör zu, Kollege, du hast keine Ahnung, da checkt keiner, das ist total scheiße, die Entscheidung. Also PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, fertig, so muss es, ne? Laufen.
Ja.
Ja, weil man darf ja nie vergessen, Videospielkonsolen werden nicht unbedingt nur von Leuten gekauft, sondern von den Eltern dieser Leute.
Ja, und auch, also entweder durchnummerieren, so wie Sony das gemacht hat, oder so wie Nintendo das gemacht hat, jede Konsole neu benennen. Also wirklich genau, einen anderen Namen, ne?
Aber nicht Wii und Wii U, war auch schon ein
Riesenfehler. Stimmt, war auch schon ein Desaster.
Ja. War auch schon ein Desaster, weil guck doch mal, wie oft, also zumindest früher, heute, ich gehe ja nicht mehr in Videospielläden, hör mir das dann an, aber dann hast du da so eine aufgeschreckte Oma stehen, die sagt, mein Enkel, der will hier Banjo und Kazooie haben. Haben Sie Banjo und Kazooie? So, weißt du, das kann man ja sogar noch verstehen, aber du hast halt Leute, die mit Videospielen nichts zu tun haben, die für ihre Enkel, Verwandten, Kinder, sonst was, irgendwas kaufen sollen und erklär denen mal, dass es eben dann eine Xbox Series X und keine Xbox Tralala sein soll. Für mich ist Xbox hatte ja sowieso in Amerika immer den großen Stand, in Japan eigentlich völliger Flop immer gewesen. Japaner stehen halt komplett auf ihre PlayStation.
Liegt aber an den Spielen, die es dafür gibt, ne? Also es gibt für...
Na, früher eben nicht. Na, also die Xbox hatte starke Exklusivtitel. Sie hatte Gears, sie hatte Forza.
Ja, aber
die sie immer noch hat, aber die irgendwie aus irgendeinem Grund nichts mehr haben, was für mich ein Kaufgrund
das
herstellt.
Das sind aber Titel für den amerikanischen Markt und nicht für den asiatischen. Was bei der Xbox komplett fehlt, sind diese ganzen JRPGs. Gibt's so gut wie nix.
Ja, damit lassen die sich natürlich einen unglaublichen Markt entgehen, ne?
Ja.
Also da wird ja richtig Kohle gemacht.
Auch einen mit harter Konkurrenz, ne? Also, aber ich gebe dir vollkommen recht, diese Xbox Series X und S und weiß ich nicht was, finde ich auch. Also ich könnte dir nicht mal sagen, was der Unterschied zwischen der Series X und der Series S ist. Ich weiß, eine von den beiden, also die S ist, glaube ich, die kleinere. Aber inwiefern die kleiner ist, was genau daran anders ist, keine Ahnung. Und inwiefern sich das widerspiegelt, wenn ich die jetzt benutze oder nicht, kein Schimmer. Weißt du, bei der PS4 wusste ich noch, okay, PS4 und PS4 Pro, die Pro kann halt 4K und macht das Bild ein bisschen hübscher. Aber,
genau. Aber
bei Series X und S kein Schimmer. Also ja, eine hat ein Laufwerk, die andere nicht, aber die unterscheiden sich ja noch mehr.
Ja, und das ist unglücklich. Das ist sehr unglücklich. Starfield bin ich mal gespannt drauf, was das so hergeben wird. Es könnte so Bethesda-mäßig leider sein, dass das dann wieder sowas ist, wo du dann halt durch leere Welten rennst, weißt du? Wo einfach irgendwie, nicht leere Welten, also Fallout 4 zum Beispiel war ja auch nicht leer. Aber die haben einfach, sehr viele Videospielfirmen haben ja in den letzten 10 Jahren ihren Zauber verloren. Blizzard ist so ganz vorne. Rockstar aber auch. Also jetzt hat Rockstar zum Beispiel das erste Red Dead Redemption für die Switch rausgebracht, ohne jegliche Verbesserung.
Ja, habe ich auch gesehen.
Nichts.
Aber
und die wollen 50 Euro für ein 14 Jahre altes Spiel haben. Klar, das kann sich so, der Sammler kann sich das leisten, aber der Otto Normalverbraucher ist so absurd.
Aber sobald die GTA 6 rausbringen, sind die halt wieder dabei, ne? Das wird sich verkaufen,
also
wie blöd.
Rockstar ist ja, also außer das wird ein Bugfest, sondern gleich nur funktioniert nicht. Dann können die sich auch ficken. Ne? Dann geht ja auch sowas ganz schnell. Ich meine, die ist die einzige Firma, die ich kenne, die ein Spiel über 3 Generationen rausgebracht hat. GTA 5 ist auf der PlayStation 3 erschienen.
Stimmt.
Auf der 4, jetzt auf der 5. Und irgendwann wird's auch albern, weil das Ding, du kannst es nicht mehr genug aufpolieren, als dass es irgendeine Rechtfertigung dafür gibt.
Ja.
Und jetzt wollte ich es letztens mal wieder spielen und musste feststellen, mein Spielstand ist weg. Mir fehlen 80 Stunden davon. Ich habe es nie durchgespielt. Und ich werde es jetzt auch nicht nochmal anfangen.
Ja.
Also,
hast, Apropos Spielen, hast du Baldur's Gate jetzt mal weitergespielt?
Immer. Ich hatte so viel zu tun. Ich war die ganze Zeit unterwegs. Leider nein. Aber ja, ich muss es jetzt endlich mal machen. Das ist halt immer, wenn ich das spielen will, weiß ich, ich habe eine Stunde und es macht einfach keinen Sinn.
Ja, ach geht. Also ich habe es jetzt auch, ich habe es 2-3 Abende mal jeweils eine Stunde gespielt. Ich glaube, ich habe jetzt eine Gesamtspielzeit von auch 2,5 oder 3 Stunden. Also ich finde es schon irgendwie cool, wobei ich an einer Stelle wieder dem ersten Gegner, so wie bei Baldur's Gate 2 damals auch, 1000-fach unterhalten, den ersten 3 Gegnern begegnet, dumme Entscheidung getroffen, gestorben. Also, ne, so, weißt du, bin in einem Kampf, denk so, Mist, 2 Gegner auf einmal gegen einen, dann versuche zu fliehen, zack, sagt mir das Spiel, ja, du kannst nicht fliehen, das nutzt der Gegner aus, wenn du ihm den Rücken zudrehst und haut dich halt.
Stich
und so.
Dich ab.
Ja, genau, also ne, zack, gestorben. Aber bis dahin hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Also,
wann ist man im Baldur's Gate denn jemals alleine?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ganz, ganz am Anfang. Also ich habe im Nachhinein...
Auf dem Raumschiff noch, also nee, auf diesem
Tentakel. Direkt danach. Sobald du von dem Raumschiff runter bist. Und da
liegt doch 40 Meter weiter die Alte am Strand.
Nee, nicht wenn du deren Origin-Story spielst.
Ah,
dann nicht.
Ja, dann liegt die da nicht.
Genau, das dann liegt die da nicht und dann bist du alleine, wenn du Pech hast.
Du spielst die Alte als Origin-Story, du hast dir keinen eigenen Charakter gebastelt.
Nein, ich hatte ja gar nicht viel Zeit. Ich wollte eigentlich nur mal kurz reingucken in das Spiel und habe jetzt nicht irgendwie groß mir einen Charakter zusammengebaut. Ich fange das jetzt die Tage nochmal neu an und baue dann wirklich einen eigenen Charakter. Ich wollte nur, ich habe einfach
wirklich
nur mal...
Was lustig ist, Larian hat ja so unglaublich irgendwie ausgefuchste Statistik-Software dahinter laufen. Ja. Weil die können über Steam halt genau abrufen, welche Charaktere erzeugt wurden. Und dann haben sie einen Tweet veröffentlicht und haben auch darunter geschrieben, wir haben es 7-mal überprüft, weil wir selber dachten, wir liegen daneben. Wir bieten euch 36.000 Rassen, 38.000 verschiedene Kombinationen, Hörner, Schwänze, sonst was an. Und was ist das häufig erstellste? Ein Mensch mit einem Schwert, der Ritter ist, der chaotisch gut ist und in dem alles komplett noch, also so wie absoluter Standard-RPG-Charakter. Das ist ja das, was die Leute sich dann daraus gebaut haben.
Ja, weil ich glaube, das liegt daran, dass du das Spiel halt anfängst, ohne zu wissen, worauf du dich einlässt und so weiter und halt denkst, dass du so ein mit so einem Charakter halt irgendwie ja, so ein Allrounder halt ganz gut zurechtkommst und nicht direkt irgendein Extrem nimmst. Ne? Kann man aber ohne Probleme machen, denke ich. Also das geht. Man muss nicht unbedingt den Paladin mittleren Alters nehmen, der irgendwie gut ist oder so, sondern man kann auch was Abgedrehteres machen.
Du musst in dem Spiel, glaube ich, gar nichts machen. Du musst nichts machen. Es wird dir alles so gesehen angeboten.
Ja.
Optional. Und du kannst das Spiel auf jede Art und Weise durchspielen. Also das muss wohl wirklich das Entscheidende sein, was ich ja bisher noch nicht erlebt habe. Dass auch wenn du eine völlige Fehlentscheidung fällst, sich das Spiel so anpasst, dass du dann halt trotzdem weitermachen kannst.
Ja, genau. Das irgendwie in dem GameStar-Testvideo habe ich gesehen, die sagen, die haben jetzt mit allen Leuten, denen sie so durchgespielt haben, so um die 15 verschiedenen Enden gehabt. Natürlich sagt Larian, es gibt irgendwie 20.000 verschiedene Enden, aber ja, da haben sie auch gesagt, das ist Marketing-Sprech, es macht keinen Unterschied, ob du am Ende in der gleichen Videosequenz in Anführungszeichen blaue oder rote Schuhe trägst. Ne?
Ja, das Marketing-Sprechen.
Also das ist halt Quatsch. Aber
übrigens, der große Mann des Spielejournals, ich habe ja letzte Woche über die GameStar referiert und auch über unsere lieben Bekannten Gunnar Lott und Christian Schmidt und so. Ich habe ja über Mick Schnelle gesprochen, der damals immer die Simulationen getestet hat. Mick Schnelle ist leider schon vor 2 Jahren verstorben.
Oh, echt?
Wurde mir dann zugeschickt. Ja,
krass.
Hatte wohl Krebs und ist dann relativ schnell mit 58 Jahren verstorben. Muss aber leider auch, also selbst in den Nachrufen klang der Kollegen klang das durch, dass es wohl ein sehr streitbarer Charakter war und er besonders gegen Ende seines Lebens sich dann doch sehr stark der Verschwörungstheorie zugewandt hat. Ah. Also Corona-Leugner und Merkel-Diktatur und so. Aber immer ordentlich am Joystick, immer ordentlich getestet. Ich habe mir viele Spiele davon gekauft, nie ein einziges, auch nur das Flugzeug gestartet bekommen. Schöne Erinnerung.
Ja, sag mal, im Hintergrund, da wirst du gerade abgeholt, oder?
Ja, die kommen jetzt gerade. Reini,
die kommen mich holen.
In deinem Kellerverlies, in dem du haust, gibt es ja leider keine Frischluft. In dem ich hause, gibt es aber durchaus die Möglichkeit, ein Fenster aufzumachen und zwischendurch mal frisch durchzuatmen. Und das habe ich gerade mal gemacht.
Stell dir vor, das gibt es hier auch. Ich habe vor der Aufnahme sogar extra noch alle 4 Fenster geschlossen, damit man die Straße von draußen nicht hört, du Vollhonk.
Ja, aber die Leute lieben dieses Echte,
ja,
weißt du? Das
genau.
Ist ja authentisch ja. Bleiben, Reini. So wie Wanda. Ich war dieses Wochenende beim Wanda-Konzert. Das hat mir sehr gut gefallen.
Das habe ich gesehen auf Instagram.
Es war toll, es war toll. Es war
ich
wirklich
kenn es nicht sehr. Mal.
Was?
Nee, sag
schick
mir,
mir die Post schon ins Spital und schläfert Rico bitte ein.
Hat nie gehört.
Sagt meine Mädchen, es war schön. Sie soll sehr langsam traurig sein.
Was ist das?
Besucht die Mama, wenn sie schläft und schlagt ihr für mich den Schädel ein.
Kannst
das ist österreichische ja. Rockmusik.
Oh Gott, okay.
Aber die letzten wirklichen Rocker, also die leben den kompletten Rockstyle mit zerlegten Hotelzimmern, auf der Bühne besoffen, rauchend, die ganze Band die ganze Zeit rauchend, durchgängig auf der Bühne am Rauchen, auch wenn es eigentlich keinen Sinn macht. Und die leben halt so diesen wirklich, einer der Texte geht auch darum, alle fangen mit dem Joggen an und ich bin ständig besoffen. Ich mag das sehr gerne. Es ist textlich teilweise sehr gut.
Ja.
Also Mutter war wie der Wiener Schnee, sehr schön anzuschauen, aber wenn sie fällt, tut's weh. Also sind wirklich gute Dinger drin, aber die Typen sind jetzt nicht die Jungs, die du zu deinem Kindergeburtstag einlädst.
Klingt, als müsste man ordentlich betrunken sein.
Nee, ja, aber war von Vorteil, dass ich's war. Ich hatte ein bisschen unterschätzt, dass dann in Bochum und so meine Bekanntheit größer ist als in Köln. Das ist dann immer so relativ. Und das Konzert war dann schon ein bisschen anstrengend. Also ich habe sehr peinlich getanzt und wurde dabei auch von Leuten ungefragt fotografiert, wo ich dann hingegangen bin und gesagt habe, hör zu, Foto immer gern, aber ungefragt mich filmen, als wäre ich so ein Zootier, finde ich dann doch drüber. Das finde ich
nicht so schön. Das ist der Preis von deinem Job.
Ja, aber
ja,
aber
nein, ich kann das verstehen. Nee, ungefragt einfach so, das geht nicht, das macht man nicht. Das Kacke.
Auch lustig, wie der Typ dann reagierte so, ja, ich dachte, du willst das vielleicht nicht. Ich sag so, aber dann hast du gedacht, ich will das, dass du mich ungefragt fotografierst. Also, weiß ich nicht, das ist moralisch auch schwierig, ne? Aber
ja.
Die Leute sind seltsam.
Apropos schwierig, ich bin vorgestern mit meinem neuen Fahrrad mal eine Runde gefahren und ich sag mal so, die Routenführung war abenteuerlich. Ich habe Komoot benutzt. Kennst du Komoot?
Nee.
Komoot ist so Fahrradrouten oder Joggingrouten planen kann man damit ganz gut und auch irgendwie teilen, bla bla bla. Und hab gedacht, ach komm, das letzte Stück machst du einfach hier Ziel und dann solltet ihr mal die schnellste oder schönste Route oder so raussuchen. Und ich habe wohl den leichten Fehler gemacht, dass in meinem Profil noch Mountainbike hinterlegt war. Das heißt, ich stand plötzlich auf einem Trail mit so Sprungschancen durch den Wald und es ging steil bergab.
Das bist du, Reini, Mountainbike Reini.
Ja. Das war eher unschön, muss ich sagen. Also
wie, das hat dich komplett scheiße geführt dann, oder was?
Ja, also sagen wir so, ich hätte, glaube ich, für die Strecke Protektoren und einen Helm gebraucht. Also Brustpanzer und so. Ich habe dann durch ein Stück Wald das Fahrrad runtergeschoben und habe mich dabei beim Gehen und Fahrradschieben noch auf die Fresse gelegt. Also, der war wirklich, wirklich unschön. Fährst du gerne Fahrrad? Eher nicht, oder?
Doch, aber nicht, ja, wie soll man sagen, einfach nicht regelmäßig genug. Ich habe kein Fahrrad, weil ich tendiere dazu, es zu verlieren oder zu vergessen. Aber ich wollte mir jetzt mal wieder so ein Mietfahrrad holen von Swapfeeds. Finde ich ganz
von
gut
von
eigentlich.
Was?
Kann man sich für Swapfeeds in manchen Städten, zum Beispiel Köln, gibt es die Möglichkeit, das sind diese Fahrräder mit den blauen Reifen.
Das klingt wie ein Swingerclub.
Ist auch so, Swapfeeds, richtig schön die Luftpumpe im Arsch. Nein, du kannst.
Das habe ich noch nie gehört.
Ernsthaft? Ist hier in Köln omnipräsent?
Also die mit diesen blauen Reifen kenne ich. Das ist Swapfeeds?
Das ist Swapfeeds, genau.
Ah, okay.
Und ich will da jetzt hier nicht unbezahlte Werbung für machen, aber ich habe es schon mal gehabt, das ist echt okay. Du zahlst, glaube ich, 20, 25 Euro im Monat, hast ein Fahrrad, das sie jederzeit austauschen oder reparieren, wenn irgendwas daran ist, was nicht geklaut werden kann, weil es erstens mit GPS überwacht wird, zweitens haben Fahrraddiebe nicht viel von Fahrrädern, die so klar erkennbar sind als Mietfahrräder.
Aber
dann kannst
du
nicht verkaufen.
Du hast dann schon dein eigenes?
Du hast dein eigenes, genau.
Also kriegst du das geliefert oder so?
Du holst es ab in der Filiale und fährst dann mit nach Hause dann. Die ist hier auf dem Kölner Ring, kannst du einfach rüberfahren.
Okay.
Und ich finde Swapfeeds wirklich eine gute Alternative. Ich fahre ja auch viel die Elektroroller, die rumstehen.
Ja,
hab jetzt auch mal Schernau ausprobiert, war auch okay. Genau, aber, oh, also Leute, wirklich, falls ihr uns mal, ihr habt uns ja gerne mal hier Pralinen von Lindor geschickt. Es wäre echt super, wenn ihr uns in Zukunft vielleicht Tabletten gegen Periodenschmerzen schicken würdet. Weil Reinhard hat dermaßen abmenstruiert.
Du bist so ein misogynes Schwein. Weißt du, wer, also ich möchte das kurz beschreiben. Ich bin dich mal besuchen gekommen in Köln und bei der Gelegenheit
habe ich gesagt,
Halt die Fresse. Ich möchte kurz diese Geschichte erzählen, dann können die Leute selbst entscheiden. Ich bin nach Köln gekommen zu dir, um dich zu besuchen, um einen netten Tag zu verbringen und so weiter und habe dir dann geholfen, dein 5.1 Teufelboxensystem an die Wand zu schrauben. Ich habe sogar Werkzeug mitgebracht.
Das machst du doch gerne.
Nee, mache ich auch gerne. Ist ja soweit alles okay. Dann fehlte eine Halterung und dann haben wir kurz geguckt, gibt es einen Teufelstore in Köln? Ja, gibbet. Kurz angerufen, ja, haben sie da. Okay, gehen wir hin. Dieser Store hat, also ich sag mal so, die Entfernung war unter 1,6 Kilometer. Mhm. Das heißt, 15 Minuten zu Fuß. Und ich habe gesagt, ja komm, lass uns hinlaufen, ist doch schönes Wetter, holen wir unterwegs noch eine Kugel Eis oder so. Und du, nee, ich will nicht laufen, nur laufen ist blöd, lass doch so einen Roller nehmen. So, was für die Strecke? Ja, mit so einem Roller sind wir in 3 Minuten da. Hier gelaufen sind wir in 12, du faules Stück.
Genau. Also vierfach so
und du
effektiv.
Hast so lange rumgejammert, bis wir auf dem Rückweg dann tatsächlich für den letzten Kilometer so einen Roller genommen haben.
Ja. Und habe ich jemals so viel Glück in Gesicht dieses fetten Kindes Reinhard Remford gesehen, dieses Glück in deinem Gesicht, als der Fahrtwind durch deine Haare strich, ja. als du langsam Richtung Rhein runterrollst, war doch wunderschön, oder
ja,
nicht?
Ja, also es macht schon Spaß.
War es schön, sag es, war es schön.
Ja, war nett. Aber das ist das Problem, da habe ich mich mit Nikolas gestern auch über unterhalten, das Problem an diesen Rollern ist, die ersetzen keine Autos oder Fahrräder oder so, sondern Fußgänger. Die Leute benutzen die, anstatt zu laufen.
Genau.
Hast du Wall-E gesehen?
Ach, war das jetzt ein programmatisches Ding, dass du mir jetzt kommen wolltest als Sozialkritik, dass du sagen wolltest, ja, aber wir können ja laufen. Das
nein, ich
ja
wollte dir sagen, dass du ein faules Schwein bist und nicht
bin
mal 1,5 Kilometer läufst.
Ich bin so viel in diesem Leben gelaufen, Reini, jetzt reicht es auch, ich bin alt. Mhm. Jetzt will ich nicht mehr laufen, jetzt möchte ich genau bei Wall-E, diese fetten Menschen in diesen Sitzen, in denen sie nur noch gewindelt und gefüttert werden, das bin ich. Mehr will ich gar nicht mehr vom Leben, Reini.
Gehst du denn noch joggen regelmäßig?
Ja, doch.
Schön.
Gehst du denn noch joggen?
Ja, auch noch relativ regelmäßig, wobei ich mit mir mein Knie ein bisschen verknackst habe bei diesem Trail, auf dem ich mich auf die Fresse gelegt habe und heute Abend bzw. morgen mal gucken muss, ob sich das beim Joggen bemerkbar macht. Ich merke jetzt gerade, wenn ich lange sitze und aufstehe und das Knie belaste, dann zieht es so ein bisschen.
Verletzungsbedingter Ausfall bei Remford. Wann ist der große Lauf nochmal?
Der ist nächsten Monat, also in knapp 4 Wochen. Etwas weniger sogar, also in drei Wochen.
Und du machst die 10 Kilometer. Nikolas macht wahrscheinlich 42 oder
nee,
so, ne?
10 ist das Maximum. Ich versuche mal die 10 Kilometer.
Oh Gott, der ist ja noch gar nicht warm gelaufen, der arme Junge.
Aber ich muss mal gucken, ob ich das schaffe, die 10 Kilometer zu laufen. So gesundheitsmäßig, weil sich da halt über das, was wirklich geht, drüber quälen, ist halt irgendwann auch gesundheitlich problematisch in verschiedenen Richtungen.
Es sterben ja immer wieder Leute bei Marathonläufen. Also dass wirklich Leute dann beim New York Marathon zusammenbrechen und tot sind. Nicht nur dort, sondern auch in Deutschland. Und das sind schon immer so Momente, wo ich denke, also jedem, es kann ja auch einfach Zufall sein, ne? Also dass jemand sich übernimmt und so.
Ja, natürlich. Aber man sollte zum Beispiel generell, wenn man irgendwie erkältet ist oder so, wirklich mal eine Pause machen mit dem Joggen, weil sowas wie irgendwie Herzmuskelentzündung oder so ist halt kein Spaß.
Ich kenne 2 Menschen, die an Herzmuskelentzündung gestorben sind. Also ja. Wirklich gestorben. Und das ist eine der Sachen, die wirklich, glaube ich, gesellschaftlich sehr unbekannt sind. Das ist das einfach in vielen Fällen auch sehr trainierte Menschen, die da besonders trainierte Menschen sind dafür natürlich anfällig, weil sie dazu tendieren zu sagen, ja, ich bin ja so gut trainiert, was soll schon passieren, etc. Weißt du, dass sie einfach denken, ich kann jetzt schon wieder anfangen nach einer starken Erkältung und dann wandert die Erkältung oder wandert die bakterielle Infektion in den Herzmuskel und da bist du von einem auf den anderen Tag tot.
Ja, also ich habe es mitbekommen, dass im Rahmen von Corona halt häufiger Leute, also gerade Leute, die viel Sport gemacht haben und so, sich nicht lange genug geschont haben, sondern zu früh wieder angefangen haben zu trainieren und da tatsächlich auch Leute umgekippt sind. Also und dann, ne, also gestorben sind tatsächlich, weil man es übertrieben hat. Und ich glaube, man sollte da echt aufpassen. Gerade wenn man so harten Belastungssport macht, sollte man regelmäßig auch zu einem Arzt gehen. Also ich war jetzt, also weil jetzt auch in einem Monat der Lauf ist, war ich auch mal beim Arzt und habe auch so einen Grundcheck-up gemacht, weil 40, fett, vielleicht sollte man mal zum Arzt gehen. Und bin da demnächst auch mit so halt einem EKG und so weiter und lass mich mal durchchecken. Sollte man mal machen.
Das ist eine gute Sache,
aber
nicht vorsorglich danach.
Wir gehen als Menschen in jungen Jahren zu selten zum Arzt oder zu selten zur Vorsorgeuntersuchung. Und das hat zur Folge, dass wir, wenn wir alt sind, viel zu oft zum Arzt müssen, weil wir uns nicht drum gekümmert haben, als wir es noch hätten tun können.
Ah, das war ein erstaunlich kluger Satz vom erstaunlich dummen Menschen. Ja, gut, dass du auf die Idee dann doch mal kommst, nachdem ich dir jahrelang auf die Nüsse gegangen bin.
Ja, ist ja gut.
Ja, die meisten Menschen sterben aufgrund von Sorglosigkeit. Auf gar keinen Fall auf die Krankenkassen verlassen. Scheiß auf die Krankenkassen. Die wollen nicht euer Gutes. Die wollen, dass ihr eigentlich so schnell wie möglich abnippelt. Also im besten Fall nicht, also sie wollen auf jeden Fall nicht, dass ihr wahnsinnig viel Vorsorge macht und dem Gesundheitssystem lange auf der Tasche liegt. Das ist nicht das Ziel der Krankenkassen. Ich mache alles an Vorsorge. Ich mache alles, was möglich ist. Übrigens, wir haben vorhin über Jürgen Kluckert gar nicht mehr weitergesprochen, ne?
Ach, stimmt. Ja, stimmt.
Weil da können wir ja einmal zumindest einen kurzen Exkurs dahin machen, dass Benjamin Blümchen, dieser Ausschnitt, unter welchen Umständen ist der entstanden und wer hat das für eine gute Idee gehalten, Reinhard? Und warum ist niemand im Gefängnis?
Man muss sagen, der Geist hat ja schon seit Ewigkeiten durch Netz und ich habe mir gestern mal.
Aber er ist echt, ne? Er ist echt.
Ja, nicht ganz. Also doch schon. Ich habe mir gestern mal die Mühe gemacht, herauszufinden, aus welcher Folge der ist und mal in die Originalfolge reingehört. Der ist aus Benjamin Blümchen Hörspiel Folge 18. Benjamin Blümchen wird Schornsteinfeger. Und das, was man da hört, ist eigentlich Benjamin, wie er in einem Schornstein steckt und reinrutscht. Und man hat es in der Version, die wir heute hatten, auch ein bisschen gehört. Es ist zusammengeschnitten. Da sind schon ein paar Sachen weggelassen. Also ein paar Sachen, die man noch hätte einbringen können. Sowas wie, ich glaube, Benjamin sagt noch sowas wie, ich nehme erstmal nur die vorderen Pfoten, also nur die vorderen Füße oder so. Ich versuche mal alle Füße reinzukriegen. Da sind
auch
Sachen,
immer noch nicht unbedenklich,
ja,
Reini.
Aber dieser Ausschnitt, der dann da auf irgendwie eine Minute oder 30 Sekunden zusammengeschnitten ist, der ist im Original dann zweieinhalb Minuten
aber
lang.
Aber du glaubst trotzdem doch nicht dran, dass die Macher nicht gemerkt haben, dass sie sexuelle Anzüglichkeiten da reinbauen, oder?
Ja, wenn du die Originalfolge hörst, dann ist das nicht so offensichtlich, weil da halt noch viele Geräusche und also noch Dialog dazwischen ist. Ne? Also wo dann irgendwie Otto auch sowas sagt wie, Benjamin, meinst du denn, du passt in den Schornstein?
Ne? Ich war also, ja nie Hörspielhörer, nie. Ne? Also Benjamin Blümchen gehört noch zu den wenigen Sachen, die ich überhaupt gehört habe.
Echt? Weißt du, die Scheiße hast du gehört, aber die guten Sachen nicht.
Ist das Benjamin Blümchen, wird das als Scheiße?
Nein, aber Benjamin Blümchen ist so, also da ist es wirklich für sehr kleine Kinder, ne? Das ist so wie Bibi Blocksberg.
Ja, gut, aber es ist ja, ne, also ich bin danach halt auf andere Medien dann umgestiegen.
Ja, das, du hast halt die Playboys von deinem Vater im Keller gefunden, ne? Und die
Exakt,
Medien
und dann ja. Willi, 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 dann ging es richtig ab.
Ja. Weißt du, welche andere große Rolle Jürgen Kluckert noch gesprochen hat?
Nein.
Mr. Krabs.
Ja, weiß ich. Ich habe ja nie SpongeBob gesehen. Keine einzige Episode.
Du hast nie. Oh Gott.
Warum? Ich mag SpongeBob. Ich mochte es
was,
nie. Hat
warum
mich nicht erreicht.
SpongeBob
es
ist großartig.
Mich. Nein, es erreicht mich nicht.
Nein,
es ist wie Ren und Stimpy. Es holt mich nicht ab. Es,
ja, Ren und Stimpy ist auch, also Ren und Stimpy ist auch relativ. Ren und Stimpy ist primitiver Humor. Ne, da geht's immer nur noch ekliger, noch mehr drüber und so. Aber SpongeBob ist ein einziger Drogentraum. Das also, das, du musst überlegen, es geht um einen quadratischen Schwamm, der in einer Ananas wohnt, unter, also der auf dem Meeresboden. Sein Nachbar ist ein Seestern, der unter einem Stein wohnt, und ein grumpeliger Oktopus, der Klarinette spielt. Das Ganze spielt in Bikini Bottom, wo es auch regnen kann. Unter Wasser. Also es ist also wirklich ein einziger Fiebertraum.
Okay,
also
dass es regnen kann, ist wirklich ganz lustig. Ne? Das ist ja wirklich absurd.
Und dann gibt es halt Mr. Krabs, dem die krosse Krabbe gehört, in der SpongeBob
Krabben
arbeitet.
Werden,
und Krabbenburger. Die machen dort Krabbenburger. Ja,
da, wo Mr. Krabs arbeitet, gibt es Krabbenburger.
Da gibt es Krabbenburger, ja, genau. Und gegenüber ist der, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der so und so Bucket, also so eine andere Fastfood-Kette mit Plankton. Und Plankton versucht immer, das geheime Rezept der Krabbenburger herauszufinden.
Also, Plankton ist das einäugige Ding?
Ja,
oder?
Genau. Das ist so der Bösewicht in dem Universum. Aber SpongeBob ist drüber, aber SpongeBob ist, glaube ich, auch so eine Serie, die nur zur Hälfte für Kinder gemacht ist.
Irgendwie an mir vorbeigesickert. So. Schade. Es gibt ja Sachen, wo man keine Connection zu kriegt, weißt du? Manchmal revidiert man sich. Modern Family binge ich ja gerade durch bis zum geht nicht mehr. Ich habe große Freude daran.
Modern Family ist super. Also,
es ist voll mit Klischees. Es ist teilweise sehr oberflächlich. Diese ganze amerikanische Familienbotschaft, die da vermittelt wird, ist teilweise schon eklig klebrig.
Ja,
sie treffen sich auch jede Woche zum Essen. Das ist alles wahnsinnig amerikanisch.
Aber es ist so eine Wohlfühlserie. Du machst es an und bist in einem Setting, wo du alle Charaktere kennst und alle Charaktere auf irgendeine Art liebevoll, also liebenswert sind.
Ja, also für mich, ich wechsle immer, wer mein Lieblingscharakter ist, aber mittlerweile, es war lange Zeit, war es Cameron oder Manny, der Sohn von der Latina Sofia Vergara, ja, die mit einem älteren Mann hat, Jay, gespielt von
Ed O'Neill.
Ich vertue mich immer, Ed O'Neill, ne, also ja. El Bundy, der unsterbliche El Bundy. Aber mittlerweile ist es Phil Dunphy. Phil Dunphy ist meine Lieblingsfigur.
Phil Dunphy ist
weil Phil Dunphy. Weil der Familienvater, der Standard amerikanische Familienvater, weil einfach eine so unendliche Aneinanderreihung von Fremdschämen-Momenten ist. Ich habe mich noch nie in einer fiktiven Serie, das ist eine fiktive Serie, die hat ja nichts mit der Wirklichkeit zu tun, das sind ja alles Schauspieler, das existiert ja gar nicht. Trotzdem macht er Dinge, wo du einfach da sitzt und im Boden versinken willst. Also ja. In einer Folge kommt Matthew Broderick vor, Ferris macht blau, also der große Schauspieler der 80er, 90er Jahre, Wargames und so, Godzilla, ganz schrecklich. Dann viele Jahre verschwunden, Sarah Jessica Parker geheiratet, irgendwie nicht mehr viele große Rollen gehabt. Und er spielt einen Gym-Buddy von ihm, den er gerade kennenlernt, der annimmt, dass Phil Dunphy schwul ist.
Ja.
Und Phil verhält sich aber auch in so vielen Varianten. Also dann wird ihm irgendwie heiß, dann zieht er sein Shirt aus und
lädt ihn
macht
zu sich nach Hause ein.
Zieht sie sich nach Hause ein, massiert ihn dann auch noch. Also ja. Es wird wirklich eine völlig absurde Situation, die auch total drüber sind. Aber ich habe mich beömmelt.
Ja.
Ich habe mich beömmelt. Es ist so lustig teilweise und wirklich große Empfehlung bei Disney Plus. Es sind, glaube ich, alle 10 Staffeln oder was immer es gibt, auch für lau, 11 Staffeln.
Phil Dunphy ist auch ein super Charakter, weil der häufiger die vierte Wand durchbricht.
Ja, nicht so richtig, oder?
Das stimmt nicht so richtig, aber er guckt in die Kamera. So, also bei verschiedenen Sachen. Er guckt dann wirklich den Zuschauer an und wartet noch so einen Moment und dann ist er Schnitt und die nächste Szene.
Ich finde ja ganz interessant, dass bei Modern Family nie thematisiert wird, dass sie von der Kamera gefilmt werden. Also es ist ihnen ja offensichtlich klar, sie geben ja Interviews, in denen sie erklären, was jetzt im Familienleben gerade vor sich geht. Also ein bisschen wie die Geissens oder so.
Ja, stimmt.
Aber es wird nie... Wird diese vierte Wand wirklich durchbrochen, dass das Kamerateam gezeigt wird oder dass es zur Interaktion kommt? Also ergibt sich ja auch gar keinen Sinn. Warum? Also inhaltlich, wir fressen das als Zuschauer, also ergibt ja gar keinen Sinn, warum die ihr Intimleben da aufbreiten. Die werden ja nicht im Fernsehen gezeigt. Also es gibt ja keine fünfte Wand. Das wäre ja interessant, wenn jetzt die Dokumentation über die Dunphys in der Welt der Dunphys auch eine Rolle spielen würde.
Ja.
Weißt du, wenn es dann Anzeigen gäbe, wo gezeigt würde, jetzt heute Phil und Claire sind heute da und da oder so. Aber die Welt wird ja nicht aufgelöst, in der die existieren. Ne? Also es gibt ja, die werden ja offensichtlich gefilmt von einem Kamerateam, was ihnen bewusst ist, aber es wird nie erklärt, warum, weil
das
offensichtlich wird es in den Medien nicht thematisiert. Also sie sind ja nicht wie Truman oder so Filmstars, sind ja völlig Unbekannte, die aber trotzdem von einem Kamerateam gefilmt werden. Und habe ich, bis ich jetzt gerade selber sagte, nie drüber nachgedacht. Ja, aber das stimmt. Ist schon seltsam, wenn man drüber nachdenkt.
Also ich habe mir wurde das super häufig vorgeschlagen bei diversen Streamingdiensten hier, Modern Family oder so, und ich dachte immer, boah, weiß ich nicht und so. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das zu gucken, habe so ein, zwei Folgen geguckt und dann auch wieder aufgehört, aber irgendwann dann nochmal mit Sonka zusammen angefangen, dann haben wir ein paar mehr Folgen geguckt und irgendwann bist du drin und dann ist es irgendwie super. Ich denke mir bei vielen, vielen Serien immer, wenn ich da so durchseppe und sehe, boah, die haben 10 oder 11 Staffeln, dann muss das doch eigentlich gut sein, wenn es so viele Staffeln gibt. Also,
ja, aber das ist nicht unbedingt eine hundertprozentige Anzeige für Qualität. Ne?
Also, ja, da,
24 ist auch fortgesetzt worden, als das Pferd schon totgeritten war, bis zum geht nicht mehr.
Wie viele Staffeln,
war ja als,
wie viele Staffeln gibt's denn davon?
Also bestimmt locker 8, 9, 10 plus dann nochmal Filme 8. als Erweiterung, dann nochmal.
Staffeln.
Dann haben sie's, und es war wirklich, das Konzept war eigentlich auf maximal 2 Staffeln ausgelegt. Das Konzept war genial, eine Serie in Echtzeit zu drehen. Die erste Staffel ist ein Meisterwerk, ist wirklich unterhaltsam, bis zum geht nicht mehr, spannend.
Die habe ich sogar gesehen.
Die ist super, aber danach war es dann auch eigentlich, und besonders, es wurde dann irgendwie so Richtung 4., 5. Staffel, wo Jack Bauer dann zu so einer Gottfigur aufgebohrt wurde. Dann, weißt du, er war ja vorher halt ein sehr taffer Agent. Und irgendwann war er unfehlbar. Also einfach unfehlbar. So, er wusste Sachen, die sonst keiner wusste. Er hatte immer den richtigen Riecher. Und er war den USA ergeben, obwohl sie ihn einfach immer und immer wieder beschissen haben. Also in einer Staffel wird er irgendwie als Kriegsverbrecher gebrandmarkt und wird ausgewiesen. Die USA verweigern ihn. Und er wird monatelang gefoltert. Und dann kommt er zurück. Der US-Präsident steht irgendwie am Gleis. Und er sagt so, Jack Bauer, der sagt, ja, Sir President, ich bin also zu Ihren Diensten oder so. Und denkst so, bist du doof oder was? Bis gestern haben die behauptet, sie kennen dich nicht.
Ja.
Also sein Patriotismus hatte ein Level angenommen, wo man dachte, so kein normalen Mensch, sprechen wir gar nicht drüber, aber kein America. Mensch der Welt. Ne, genau, America! Weil sie halt hinten noch so 7 Folterwerkzeuge im Arsch stecken. Aber trotzdem so, America!
Ja, ich glaube, es gibt mehrere Serien, also mir fällt spontan noch eine ein, die eine super gute Idee haben, die aber nach einer Staffel einfach hätten aufhören müssen. Prison Break. Hast du Prison Break gesehen?
Nie gesehen.
Erste Staffel Prison Break kann ich sehr empfehlen. Also erste Staffel Prison Break kann man auf jeden Fall gucken, sollte man sogar. Da geht es darum, ein Typ kommt in den Knast und sein Bruder ist Anwalt und sein Bruder möchte ihn Architekt oder so, möchte ihn aus dem Knast rausholen, hat irgendwie diesen Knast aber mitentworfen und hat dann seinen kompletten Körper tätowiert mit den Bau, also wo irgendwo Baupläne und ähnliches drin versteckt sind, und der hat diesen Ausbruch mit seinem Bruder, also um seinen Bruder rauszuholen, irgendwie jahrelang geplant, begeht dann absichtlich ein Verbrechen, also überfällt eine Bank, lässt sich verhaften, um in den gleichen Knast zu kommen und dann mit seinem Bruder zusammen auszubrechen. Also, nette Idee, also er lässt sich absichtlich verhaften, um dann auszubrechen. Trägt sich für eine Staffel unglaublich gut. Ne? Du hast verschiedene Charaktere in dem Knast dann, also auch die sozialen Gefüge und die Hierarchie im Knast, die dann auch eine Rolle spielen, wo Teile nicht funktionieren und so. Das trägt sich eine Staffel mit dieser Idee, finde ich unglaublich gut. Also fand ich super. Das Problem ist, es gibt 5 Staffeln.
5. Aber an sich könnte man doch einfach erzählen, wie sie ausbrechen, dann ist gut, oder?
Ja, genau. Damit endet auch die erste Staffel. Aber die endet damit. In der zweiten sind sie irgendwie auf der Flucht, werden wieder verhaftet, landen wieder in einem Knast. In der dritten landen sie in einem Knast auf Panama, in der vierten in einem Knast auf sonst wo. Die brechen immer aus dem Knast aus.
Ach, es geht gar nicht, ist gar nicht fortlaufend, dass sie aus einem Knast ausbrechen, sondern sie brechen aus verschiedenen hintereinander aus.
In jeder Staffel sind die aus irgendeinem abstrusen Grund wieder in irgendeinem Knast und brechen aus.
Ja, okay, das ist natürlich super albern, ne?
Naja. So, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Möchtest du noch Musik empfehlen?
Ich würde heute dann mal Wander auf die Liste ziehen mit Schick mir die Post schon ins Spital.
Schick mir die Post.
Schick mir die Post.
Man findet die Playlist übrigens, glaube ich, wenn man bei Spotify einfach nach Alliteration sucht. Ansonsten, sie heißt Alliteration am Arsch Playlist.
Ist findbar.
Ja, ist findbar. Nur weil ich häufiger schon gefragt wurde. Dann nehme ich mal. Ich nehme mal was von Evergreen Terrace. Nehme mal die neue Single von Evergreen Terrace Beyond Remedy. So.
Schön.
So. drauf.
Für die, die es nicht mitbekommen haben, wir mussten 2 Live-Termine verschieben. Die werden jetzt im März stattfinden.
Ja, das ging leider nicht anders, weil sich ein paar andere Termine verschoben haben. Und da wir beide volle Terminkalender haben, ist es für uns relativ schwierig, einen Termin zu finden, wo wir beide können. Und deshalb mussten wir es tatsächlich sogar bis ins nächste Jahr schieben.
Es tut uns sehr leid. Nächstes Jahr wird super Toste. Dieses Jahr machen wir erstmal Bielefeld, Köln und Essen. Das wird absolutes Premium-Programm, wenn ihr noch kommen wollt. Ich glaube, nach dieser Ausstrahlung, dieser Folge, ist nur noch Essen übrig.
Stimmt.
Aber kommt bitte nach Essen, das wird schön werden. Wir bereiten uns was vor. Reini hat sich untenrum schamponiert.
Wir bereiten was vor, als ob du irgendwas vorbereiten würdest.
Ich spreche für uns, Reinhard. Ich bin so spontan, ich brauche es ja nicht.
Ich bereite auch nichts vor. Ich habe was eingekauft.
Siehst du, du hast was vorbereitet. Sehr gut.
Nicht so richtig. Aber wir gucken mal. Wird schon.
Wir gucken mal. Wir haben euch lieb. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Küsschen aufs Schnüsschen. Tschüss. Ganz bald.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.